Deutschlandfunk Kultur Interview.
Seit fast 2 Monaten ist jetzt schon Krieg in der Ukraine. Das Ausmaß an Tod, Zerstörung und Vertreibung ist täglich aufs Neue erschütternd und es hört einfach nicht auf. Lange Zeit galt der Westen des Landes als relativ sicher, doch nun wird auch von dort verstärkt Raketenbeschuss gemeldet durch die russische Armee. Für uns beobachtet Frederik Rother das Kriegsgeschehen. Guten Tag, Herr Rother.
Ja, guten Tag, Herr Jedeke nach Berlin. Hallo.
Ja, die Kämpfe zuletzt vor allem im Osten und im Südosten. Jetzt scheint sich das Kriegsgeschehen wieder nach Westen zu verlagern. Was wissen Sie über die aktuelle Situation?
Also in der Großstadt Lviv im Westen der Ukraine hat es heute Morgen 4 russische Raketenangriffe gegeben auf militärische Ziele und eine Autowerkstatt. Das sind die Angaben von Maxim Kositsky, dem Chef der lokalen Gebietsverwaltung. Und er sagt, dass bei diesen Angriffen mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen sein sollen und mindestens 11 verletzt sein sollen. Diese Zahlen sind bisher nicht unabhängig überprüfbar. Aber es ist durchaus bemerkenswert, weil sich die russischen Angriffe zuletzt vor allem konzentriert haben auf die Regionen im Osten und Südosten der Ukraine. Und das zeigt eben jetzt auch zum wiederholten Mal, dass die Regionen im Westen nicht ganz sicher sind. Denn dort war es zwar bisher vergleichsweise ruhig geblieben, aber gerade Lviv und die Region um Lviv wurde in den letzten Wochen immer mal wieder ins Visier genommen. Lviv, muss man wissen, ist eine der wichtigsten Städte im Krieg. Es ist das Zentrum im Westen. Dort verharren viele tausende Binnenflüchtlinge aus. Es ist auch ein Drehkreuz Richtung EU, denn die Grenze zu Polen ist nicht weit weg. Es sind nur rund 60 Kilometer. Teilweise haben auch viele westliche Botschaften ihre Arbeit dort fortgesetzt und eben nicht mehr in Kiew. Ja, und Lviv wurde jetzt eben einmal mehr ins Visier genommen. Und es besteht bei diesen Angriffen eben auch immer wieder die Gefahr, die latente Gefahr, dass der Krieg noch näher an die NATO-Staaten ranrückt.
Aus allem, was Sie so sehen, auch in den Agenturen, ist das jetzt die von vielen Experten befürchtete Großoffensive der russischen Armee?
Das lässt sich jetzt, ich bin ja auch kein Militärexperte, nicht ganz genau sagen. Also russische Einheiten werden vor allem im Osten der Ukraine seit Tagen zusammengezogen und viele westliche Militärexperten und Regierungen, auch die ukrainische Regierung übrigens, die erwarten eben eine baldige Großoffensive in dieser Region, also vor allem im Osten. Es ist dann immer wieder davon die Rede, dass es größere Schlachten geben könnte, wo auch schwere Waffen wichtig sind, also gepanzerte Fahrzeuge, Schützenpanzer, Kampfpanzer, Artillerie, Luftunterstützung. Das passt auch zu den russischen Aussagen, dass man den militärischen Fokus vor allem auf den Osten, auf den Donbass jetzt legt, um dort weitere Gebiete zu erobern. So, diese Großoffensive, sollte sie denn so kommen, die hat noch nicht begonnen. Aber ich denke schon, wenn man die Fakten und das Material, was auf dem Markt ist, sortiert, dass es eben weniger um den Westen geht, wie Sie gerade gefragt haben, sondern vor allem um den Osten. Und auch dort, das darf man nicht aus dem Blick verlieren, dort wird schon heftig gekämpft, auch wenn diese Großoffensive vielleicht noch nicht angefangen hat. Also es werden aktuell von den ukrainischen Behörden viele vereinzelte Angriffe und auch Kämpfe aus den Regionen Lugansk und Donetsk im Osten gemeldet. Ganz aktuell zum Beispiel um die Kleinstadt Kremina. Hier soll es gerade Straßenkämpfe mit russischen Truppen geben. Es gibt auch Berichte über ein Auto, das Zivilisten rausbringen sollte und beschossen wurde. Von 4 toten Zivilisten ist die Rede. Gleiches gilt für Kharkiv, die Großstadt im Osten der Ukraine. Auch die ist weiter im Fokus. Stadt und Wohngebiete sind seit Wochen unter Beschuss, teilweise stark zerstört. Es gibt eine schwierige humanitäre Lage. Und allein hier sind gestern 5 Menschen gestorben und 20 verletzt worden, sagt der lokale Gouverneur Oleg Sinegubov. Diese Angaben, da muss man etwas vorsichtig sein, die lassen sich aus den Kriegsgebieten nicht ohne weiteres immer unabhängig überprüfen. Aber es sieht eben so aus, dass wenn die Großoffensive kommt, dass sie vor allem sich auf den Osten konzentriert. Und was wir eben jetzt schon wissen, auch dort wird aktuell schon heftig gekämpft.
Seit Tagen umkämpft ist auch die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol. Besonders das dortige Stahlwerk. Was wissen Sie von dort? Gibt es Neuigkeiten?
Also es gibt wenig Neuigkeiten. Am großen Gesamtbild hat sich wohl nicht allzu viel verändert. Die russischen Truppen versuchen weiterhin, die Stadt unter volle Kontrolle zu bringen. Also den Widerstand der verbliebenen ukrainischen Soldaten, die sich ja in dem Stahlwerk Azovstal verschanzt haben, zu brechen. Das ist bisher nach allem, was wir wissen, nicht gelungen. Ein Ultimatum sich zu ergeben, ließen die schätzungsweise 2000 ukrainischen Soldaten gestern verstreichen. Auch der ukrainische Premierminister Schmyhal sagte gestern dem US-Sender ABC, die Stadt sei noch nicht gefallen. Also Mariupol, dort hat sich die Lage anscheinend in den letzten Stunden nicht allzu groß verändert. Und dennoch wird Russland die Belagerung, zumindest nach Angaben des Mariupoler Bürgermeisterbüros, jetzt nochmal verschärfen. Ab heute soll niemand mehr aus der Stadt raus oder in sie reinkommen. Männer würden filtriert, also aus der Stadt rausgebracht. Das sind Aussagen, da muss man etwas vorsichtig sein. Die kommen aus dem Mariupoler Bürgermeisterbüro. Die berufen sich wiederum auf russische Armeevertreter. Bisher lässt sich das nicht unabhängig überprüfen, aber Fakt ist, dass Russland seit Wochen diese Stadt belagert und sie einnehmen möchte und sich auch sicherlich schnellere Erfolge gewünscht hat. Und hinzu kommt jetzt noch, dass diese seit Wochen andauernde Belagerung der Stadt und die Kämpfe dort eben viele russische Ressourcen binden. Jetzt hat das britische Verteidigungsministerium in einem aktuellen Lagebericht gesagt, dass das eben auch dazu führt, dass russischer Vormarsch in anderen Gebieten der Ostukraine verlangsamt wird, weil eben die Kräfte in Mariupol gebunden sind.
Zum Schluss noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat noch einmal beklagt, dass viele der angekündigten schweren Waffen noch nicht eingetroffen seien. Hört man, woran es da hakt?
Also in erster Linie dürften das politische Gründe sein. Er sagte in seiner gestrigen Videoansprache, dass die Partnerstaaten, die Waffen und Munition hätten und die Lieferung verzögern würden, wissen müssten, dass das Ergebnis des Krieges auch von ihnen abhänge. Also er hat die Partnerstaaten nochmal gedrängt. Er hat sich mit direkten Angriffen durchaus zurückgehalten, aber in diese genannte Kategorie, also Partnerstaat, der Munition und Waffen hat, aber diese eben nicht liefert, fällt auch Deutschland, die Bundesregierung. Ja, da gibt es sicherlich praktisch organisatorische Gründe, vielleicht auch, jedenfalls muss man das weiter im Blick behalten.
Danke, Frederik Rother, für diesen Überblick. Ja, in der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht und um ihnen unter diesen fürchterlichen Umständen, so gut es irgendwie geht, beizustehen, sind internationale Hilfsorganisationen vor Ort. Eine dieser Organisationen ist CARE und mit dem CARE-Generalsekretär Deutschland Karl-Otto Zentl kann ich jetzt sprechen. Guten Tag, Herr Zentl.
Guten Tag.
Ja, Sie waren gerade mit einem Nothilfeteam in der Ukraine. Können Sie uns bitte schildern, was Sie dort gesehen haben?
Ja, wir waren in der vergangenen Woche mit dem Team zunächst in Lviv, sind dann aber bis nach Kiew weitergefahren, dann von Kiew aus über Lviv wieder ausgereist nach Polen und gestern Abend wieder hier eingetroffen in Deutschland. Die haben uns dort mit Partnerorganisationen getroffen, mit denen wir gemeinsam die Menschen unterstützen. Das ist ein sehr unterschiedliches Bild, das vom Konflikt geprägt ist. Sie haben in Lviv eine Stadt mit Hunderttausenden von Flüchtlingen, die also entweder auf der Durchreise sind, weiter nach Polen wollen oder Unterschlupf und Hilfe in Lviv suchen. Da gibt es von der Stadtverwaltung Registrierung, Aufnahmezentren, Verteilung. Es gibt viele Partnerorganisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die den Menschen dort helfen, die versuchen, Wohnraum zu finden. Die versuchen sie mit Hilfsgütern, Nahrungsmitteln, Geld zu unterstützen. Da können wir uns einbringen über diese Partnerorganisation als CARE. Und das tun wir auch und ich denke auch sehr effektiv. Und die Arbeit der Menschen vor Ort ist unheimlich engagiert und sichtbar. Sie sehen Geflüchtete aus den verschiedensten Teilen des Landes. Ich konnte also mit einer Familie aus Mariupol sprechen, die berichtete, also die hatten außer drei Plastiktüten mit Kleidungsstücken und ein paar kleinen Erinnerungsstücken nichts mitnehmen konnten, die zunächst nach Russland ausreisen mussten, weil sie keine Fluchtmöglichkeit in den ukrainischen Teil des Landes fanden und dann aus Russland mit verschiedenen Privattransporten das wieder geschafft haben, in die Ukraine zurückzukehren und danach Lviv zu kommen. Wenn Sie die Bilder sehen, die Ihnen diese Menschen zeigen, wo also vor Wohnblocks Gräber ausgehoben werden, um Menschen zu bestatten, um Tote zu bestatten, weil man nicht auf den Friedhof kommt. Das ist schon sehr beeindruckend. Das sind Menschen, die haben Schlimmes erlebt und es wird lange brauchen, bis sie darüber hinweg sind, wenn überhaupt.
Ja. Jetzt gibt es Meldungen, haben wir eben auch gerade ja gehört von dem Korrespondenten Frederik Rother, dass zunehmend auch die Westukraine unter Beschuss gerät, also auch Lviv. Macht es unter diesen Umständen dann überhaupt noch Sinn, die Menschen dort unterzubringen?
Ja gut, es ist eine Entscheidung jeder einzelnen Person, ob sie nur weiterreisen will oder nicht. WIF war bislang relativ ruhig, das ist jetzt eine neue Entwicklung. Bleibt abzuwarten, was die Zielrichtung dieses Beschusses ist. Also geht es darum, den Nachschub an Munition und Waffen damit zu unterbinden, oder wird es Terror gegen Zivilbevölkerung sein, was wir vor uns sehen, was dann zwingenderweise auch automatisch dazu führen würde, dass Leute, Menschen weiter flüchten und das Land verlassen wollen, weiter Richtung Polen und in andere Länder der Welt. Es ist nach wie vor in Lviv, haben wir sehr, sehr viele Interventionsmöglichkeiten, weil viele Systeme und Strukturen noch funktionieren, was jetzt zum Beispiel die Situation um Kiew, gerade die befreiten Gebiete, gnadenlos, also grundsätzlich unterscheidet. Also wenn Sie von Lviv nach Kiew fahren, das sind 600 Kilometer, in Lviv haben Sie volle Straßen mit Bewohnern, mit junger Bevölkerung, mit vielen Flüchtlingen. In Kiew sind die Straßen ausgestorben. Die Geschäfte sind geschlossen, nur sehr, sehr wenig öffentliches Leben. Und in den befreiten Gebieten ist wirklich alles zerstört. Da funktioniert nichts mehr. Nach wie vor leben da Tausende von Menschen und Abertausende von Menschen, die nicht fliehen konnten. In erster Linie alte Menschen, behinderte Menschen, die auch jetzt nicht weg können, die wirklich Basisunterstützung brauchen. Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente. Das muss da geliefert werden, um sie zu unterstützen, während parallel die Räumung des Geländes stattfindet, also in erster Linie mal Blindgänger, Minen und Ähnliches zu beseitigen, um da auch einen gefahrlosen Zugang möglich zu machen. Und dann wird es, wenn es dort dazu kommen sollte, zunächst eine immense Aufbauleistung sein, die notwendig ist. Also das heißt dort, also wir, wenn die Situation ganz anders, und das ist das Klassische für den Konflikt, wir haben die Konfliktherde mit massivster Zerstörung, mit übelstem Leid, mit ganz schlimmen Dingen, auch klar berichteten Verletzungen von Menschenrechten, dass Zivilisten erschossen wurden, dass Kinder erschossen wurden, dass es keine Särge gibt, um die vielen Toten zu beerdigen. Man versucht nun Leichensäcke zu bekommen. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension des Grauens, das man dort erlebt.
Sie haben vorher geschildert, diese Familie, die angekommen ist mit den Plastiktüten, mit der wenigen Habe, die sie noch hatten. Und dass es auch natürlich eine psychologische Betreuung geben muss, um diesen Menschen zu helfen. Jetzt haben wir vorhin hier in den Nachrichten auch gerade gehört, in Deutschland sollen sich 1000 Ärzte freiwillig gemeldet haben für Einsätze in der Ukraine. Wären Sie dann auch der richtige Ansprechpartner, um möglicherweise Fachkräfte dorthin zu vermitteln?
Ja, es geht ja natürlich um Sprachkompetenzen, die da vorhanden sein müsste. Also deswegen arbeiten wir über Partnerorganisationen, die dann Zugang haben zu erfahrenen Ärzten, die ukrainisch sprechen und dementsprechend zur Verfügung stehen. Es gibt da ein System, um Menschen dann auch diese Möglichkeit zu bieten, zu Beratungsgesprächen. Aber das Erste ist natürlich, dass jemand sich sicher fühlen muss, dass genug zu essen da sein muss, dass es eine gewisse Entspannung eintreten kann bei diesen Menschen nach all dem, was sie erlebt haben, nach all dem Schrecklichen. Teilweise auch noch mit sekundären Traumatisierungen, weil Verwandte zurückgeblieben sind oder in anderen Gebieten der Ukraine leben, in denen gekämpft wird und aufgrund der modernen Kommunikationstechnik dann durchaus passieren kann, dass plötzlich nochmal weitere schlimme Nachrichten eintreffen von der Familie im weiteren Sinne, die dann nochmal diese Menschen besonders treffen.
Danke an dieser Stelle für dieses Gespräch. Das war Karl Otto Zentl, der Generalsekretär von CARE Deutschland, über die Situation in der Ukraine. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.